Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau. Wir sind eine tolle Gemeinde. Und ich meine das wirklich ernst. Man könnte ja meinen, Jürgen sei so ein bisschen irgendwie so sarkastisch, aber nee. Ich komme im Gegensatz zu den meisten wahrscheinlich ein bisschen rum und lerne andere Gemeinden kennen und darf, weil ich als Vortragender häufig auch mit der Leitungsmannschaft dann zu tun habe, ich darf dann auch häufig ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ich kann einfach nur sagen, dass das, was wir auf die Reihe kriegen, mit dem bisschen Kraft, was wir haben, das ist einfach absolut grandios. Wir sind unglaublich evangelistisch drauf. Wir lieben Bibelstudium. Wir haben eine Leidenschaft für Jüngerschaft. Wir haben tolle Mitarbeiter, eine super engagierte Gemeindeleitung. Wir haben Gemeinderäume, die wir bezahlen können. Wir kommen halbwegs miteinander aus. Also ganz ehrlich, das ist schon ziemlich gut. Wir sind wirklich eine tolle Gemeinde. Und natürlich können wir ein Stückchen noch besser werden. Und so ein Punkt, wo man immer noch dazulernen kann, den möchte ich auch heute vorstellen. Vorstellen in einer Reihe, die da heißt, alt werden ist gefährlich. Dinge, auf die ich achten will. Letztes Mal ging es in dieser Reihe, das war die erste Predigt, um das Thema keine Kompromisse mit der Sünde oder die Gefahr von ich bin halt so. Das war letzte Woche. Heute geht es um komisch werden oder Ediths sind die Ausnahme. So, wer ist bitteschön Edith? Edith ist da. Diese liebenswerte ältere Dame in der zweiten Reihe, die sich jetzt ein bisschen schämt, dass ich sie so in den Mittelpunkt stelle, die für mich aber in Begriff einer fröhlichen, lieben, zugewandten Christin ist, mit der man einfach gerne Zeit verbringen möchte. Edith lacht viel, freut sich und bringt ihre Liebe zu den Geschwistern auf eine ganz entzückende Weise. Wahrscheinlich muss man so alt sein, Edith, wie du es bist, aber auf eine ganz entzückende Weise zum Ausdruck. Edith ist als Charakter das, was ich einmal werden will, nämlich einfach nur lieb. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Problem, Edith ist die Ausnahme. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich frage mich das, weil ich mal eine Edith beziehungsweise ein Edwin, das ist die männliche Form dazu, ich möchte mal ein Edwin werden. Und ich frage mich das, weil ich leider viele alte Christen als etwas schrullig, aber häufig nicht als so übertrieben lieb wahrnehme. Und ich habe jetzt einfach Angst, dass ich auch mal einfach, wenn ich älter werde, komisch werde. Und natürlich sage ich das nicht, ohne dass ich Ansätze bei mir dafür schon finde. Ich bin ein Einzelgänger. Ich neige zum Zynismus. Und das ist, seitdem ich aus der Leitung raus bin, auch nicht besser geworden. Und ich frage mich, wo wird das hinführen, wenn ich älter werde? Bin ich dann auch so ein Brummelkopf, wo man dann halt sagt, ne, das ist der Jürgen, da muss man mit klarkommen irgendwie, ja. Besser gehst du ihm aus dem Weg, ja, man weiß nie so genau, woran man bei ihm ist. Und deswegen so diese Frage, wie kann ich ein Edwin werden? Ich will nämlich in 10, 15, 20 Jahren nicht komisch sein. Vielleicht nochmal zu dieser Definition. Was meine ich mit komisch? Das muss man mal definieren. Also, wenn ich davon spreche in dieser Predigt, dass ich komisch werde, dann heißt das, ich akzeptiere eine Version von mir, die weit hinter dem zurückbleibt, was Gott eigentlich hätte mit mir, mit meinem Charakter erreichen können. Das ist komisch werden. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist Liebe. Okay. Was will der Heilige Geist? Er will eigentlich primär eine Sache. Und ihr werdet heute sehen, es ist die eine Sache, die er mehr will als alles andere. Er möchte, dass ich es lerne zu lieben. Da gibt es zum Beispiel diesen Vers aus dem Mund von dem Herrn Jesus, Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Reife eines Christen zeigt sich daran, dass er Liebeskompetenz besitzt. Sie zeigt sich nicht daran, dass er in der Gemeinde viel mitarbeitet oder dass er sich viel Bibelwissen erworben hat oder dass er in der christlichen Szene gut vernetzt ist oder dass er viel spendet. Reife zeigt sich in der ganz praktischen Kompetenz, andere Menschen zu lieben. Und komisch sein, es geht mir ja noch um die Definition, komisch sein heißt dann, ich habe genau das nicht gelernt, sondern ich bin eigentlich nur alt geworden. So, ich habe gesagt, wir sind eine tolle Gemeinde. Dummerweise ist das bei Liebe so, du kannst so toll sein, wie du willst, du bist nie fertig. Das ist der kleine Gag, den Paulus im ersten Thessalonicher Brief einbaut. Da feiert er die Thessalonicher für ihre Bruderliebe und dann fährt er fort, wir ermahnen euch aber, Brüder reichlicher zuzunehmen. Also obwohl die schon quasi eins mit Sternchen kriegen, sagt Paulus, da ist noch Luft nach oben. Und das wird auch in unserem Leben einfach immer so sein. Und trotzdem möchte ich jetzt konkret nochmal auf diese ganz persönliche Frage, die ich mir stelle, zurückkommen. Was kann ich tun, um im Alter mehr Edwin bzw. Edith zu sein? Und jetzt ist mir eines völlig klar. Es gibt unter uns die Engel. Also das sind die Christen, die beim Thema Liebe leben, sich super leicht tun. Ich weiß nicht, ob du so einem Typen mal über oder so einem Engel mal über den Weg. Meine Frau, finde ich, ist sowas. Bei meiner Frau bin ich mir nie ganz sicher, ob sie wirklich Mensch ist. Ja, es gibt einfach Leute, die sind einfach nur lieb. Ja, Edith, bei dir geht's mir auch so. Aber das ist nur die eine Seite der Gläubigen. Es gibt die Engel. Okay, für die ist diese Predigt jetzt nur ein ja ja. Es gibt aber auch Leute wie mich, die Getriebenen, die sich Liebe hart erarbeiten müssen, weil sie ihnen einfach nicht in die Wiege gelegt wurde. Weil ihnen vielleicht ihr Charakter im Weg steht. Oder weil ihre Biografie so sehr mit Verletzungen und Enttäuschungen und so sehr auch von Verrat geprägt war, dass sich Liebe irgendwie oder Nähe, dass sich das gefährlich anfühlt. Und trotzdem, auch wenn ich eher in diese Kategorie der Getriebenen gehöre, muss ich mir die Frage stellen, was kann ich tun, um im Alter nicht komisch zu werden? Versteht ihr? Auch wenn ich mir schwerer tue, auch wenn ich sage, naja, das ist mir halt, fällt mir halt alles nicht so leicht. Kann ja sein. Aber trotzdem muss ich ja da, wo ich heute bin, einen Schritt nach vorne kommen. Und um den geht's mir eigentlich ein bisschen. Damit wir nicht vergessen, wie wichtig Liebe ist, hier dieser kleine Einstieg. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Also tönendes Erz, da müsst ihr euch immer klassische Kindergartenaufführungen, wo jedes Kind ein Instrument bekommt und dann gibt auch den kleinen Dicken, der nennt er bum, 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 bum. Ja, das ist hier gemeint. Also, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Es gibt so Verse in der Bibel, die würde ich gern streichen, der gehört dazu. Hier steht, dass es völlig Wurst ist, ob du übernatürliche Begabungen hast, ob dein Kopf nur so vor Einsicht und Wissen strotzt, ob du Glauben hast, der Berge versetzt, ob du soziales Engagement lebst oder sogar als Märtyrer stirbst. Das ist alles sinnlos, nutzlos, wenn es ohne Liebe passiert. Und ich denke, ich lese das immer wieder, ich lese das seit 40 Jahren und ich denke mir immer, das kann doch nicht sein. Ich akzeptiere das ohne Liebe, ein kleiner Abzug in der B-Note. Versteht ihr? Aber hier steht, es nützt mir nichts. Ich bin nichts. Ich bin eigentlich unbrauchbar ohne Liebe. Das ist so gewaltig, dass wir uns ehrlich die Frage stellen müssen, wie lerne ich lieben? Also vor allem, wenn ich von Natur aus vielleicht nicht der liebevolle Typ bin. Und deswegen, weil ich das nicht bin, habe ich mir die Frage oft gestellt. Wie lerne ich lieben? Was muss ich tun, damit ich es lerne, Menschen zu lieben? Und ich bin fündig geworden im Hohelied. Warum Hohelied? Also Hohelied ist ein Buch im Alten Testament. Hohelied ist ein ganz kleines, ein Liebeslied. Ein Liebeslied, wo Salomo und Sulamit, wo die einander ihre Liebe zeigen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir dieses Buch genauer an. Das hat verschiedene Gründe, warum ich dieses Buch studiert und dazu einen Kommentar geschrieben habe. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was steht eigentlich im Zentrum einer Liebesbeziehung? Was fällt auf, wenn man die beiden betrachtet? Und selbst wenn du nur das erste Mal ganz oberflächlich das Hohelied liest, wird dir eines auffallen. Es wird dir auffallen, dass im Zentrum von Liebe Bewunderung steht. Ich sage das nochmal, im Zentrum von Liebe steht Bewunderung. Die beiden schwärmen nämlich füreinander. Und das war für mich ein ziemliches Aha-Erlebnis, wo ich das so für mich gegriffen bekommen habe. Aha, im Zentrum von Liebe steht Bewunderung. Sorry, ich bin Kopfmensch. Alle Emos hier im Raum wussten das auch, ohne das Hohelied zu studieren. Das ist mir schon klar. Aber ich habe es halt darüber gelernt. Was bedeutet das jetzt praktisch? Ich sag mal, was es für mich bedeutet. Für mich bedeutet es, dass ich jetzt entscheiden muss, wie ich Menschen betrachte. Ich muss mich entscheiden, wie ich dich sehe. Ich kann dich nämlich entweder sehen als ein Problem, das es zu lösen gilt, beziehungsweise das mir im Weg steht. Oder ich kann dich als ein Wunder betrachten, das es zu entdecken gilt. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und nochmal, was ich jetzt beschreibe, ist für manche von uns, vielleicht für mich zumindest, es ist eine bewusste Entscheidung. Wie will ich die Geschwister sehen, denen ich im Gottesdienst begegne? Sind sie mir eine Last, weil ich sie als Problem sehe, in das ich mich investieren muss? Oder will ich es als Vorrecht und Lust ansehen, die Geschwister kennenlernen zu dürfen, weil Gott sie mir als Geschenk an meine Seite gestellt hat? Ich rede hier ganz bewusst von einer Einstellungsfrage. Denn ganz ehrlich, ich kann jeden von euch entweder als Problem oder als Wunder betrachten. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Wie will ich dich sehen? Und je nachdem, wie ich euch sehe, wie ich dich sehe, wenn wir uns treffen, nochmal Einstellungsfrage, je nachdem, wie ich das tun werde, werde ich anders mit euch umgehen. Wie gehe ich mit Geschwistern um, wenn sie für mich ein Wunder sind? Kennt ihr diesen Bibelvers? Jakobus Kapitel 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Haha, damit fängt Bewunderung an. Bewunderung fängt damit an, dass ich nicht über andere seufze. Das heißt, wenn du noch im Seufzen bist, dann bist du eigentlich noch nicht in der Liebe angekommen. Ich will es nochmal sagen, für mich ist das eine Einstellungsfrage. Ich kann mich entscheiden, nicht zu seufzen. Und es fällt mir ganz leicht, über jeden von euch zu seufzen. Das ist ja auch logisch. Aber der Vers sagt, seufzt nicht gegeneinander. Und ich möchte mit euch ganz kurz mal ein paar Dinge sammeln. Gebt mir mal ein paar Punkte. Wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir einander als Geschenk betrachteten? Als ein Wunder, das Gott uns an die Seite gestellt hat. Ich habe hier einen Flipchart und vielleicht ruft ihr einfach mal ein paar Punkte rein. Wie würden wir da miteinander umgehen, wenn wir uns mit... Laut.
Höflich.
Höflich.
Ehrlich.
Ehrlich.
Vorsichtig.
Zu lang. Was war das Zweite?
Vorsichtig.
Vorsichtig.
Empathisch.
War das empathisch? Ja, da hat jemand verstanden, dass ich nicht viel Platz habe.
Wertschätzend.
Wertschätzend, okay. Liebevoll. Okay, merkt ihr, wie er und so weiter, wie es euch ganz leicht fällt an der Stelle, also wenn man euch mal so die Aufgabe gibt, ist gar nicht so schwer. Ihr habt es eigentlich alle im Kopf. Das ist doch schon mal schön. Ja, das ist jetzt, vielleicht muss es noch ein bisschen woanders hin, aber es ist schon mal irgendwie im Ansatz da. Ein Bibelvers, der bei mir immer wieder als Herausforderung und Mahnung ankommt, ist Römer Kapitel 12, Vers 10. Da heißt es, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ich mag diesen Vers. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich den mag. In der Bruderliebe, das ist die Liebe unter Geschwistern in der Gemeinde, seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Zwei Aspekte, Herzlichkeit und Ehrerbietung. Fangen wir mal mit der Herzlichkeit an. Ich soll mit Geschwistern besonders liebevoll umgehen. Und jetzt kannst du dich ja mal fragen, ob du das tust. Ich meine, das ist ja hier ein Gebot. Ein Gebot Gottes an jeden von uns. Gibt es in deinem Verhalten einen besonderen Platz für die Geschwister in der Gemeinde? Bist du herzlich? Hast du überhaupt schon mal darüber nachgedacht, was das bedeuten würde, was das heißen würde, herzlich zu sein? Ich meine damit, was es für dich heißt, aus der Komfortzone herauszutreten und eine Extraportion Herzlichkeit oder mit einer Extraportion Freundlichkeit auf Geschwister zuzugehen. Ist das etwas, worüber du nachdenkst? Fragst du dich manchmal am Sonntagabend, wenn du über den Gottesdienst und die Zeit danach nachdenkst, fragst du dich manchmal, hey, war ich heute wirklich richtig herzlich zu den Geschwistern? War ich ihnen zugewandt? Und wenn du eine SMS oder eine E-Mail schreibst, vor allem eine kritische, schwingt das mit? Ja? Spürt man selbst deinen kritischen E-Mails und SMS einfach herzliche Liebe ab? Nochmal dran denken. Entweder Wunder oder Problem. Wie will ich die Geschwister sehen? Als ein Geschenk oder als eine Last? Und Herzlichkeit? Die Frage, willst du das überhaupt? Merkt ihr, hier geht es gar nicht darum, dass Paulus sagt, tu mehr. Das ist so ein schönes Gebot. Es geht nicht um tu mehr. Hier geht es nicht um die Frage, wie viel, sondern wie du das tust. Ist dein Umgang mit den Geschwistern geprägt von Herzlichkeit? Noch cooler finde ich ja den zweiten Teil. Also hier heißt es in der Bruderliebe, seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Mega, einfach total mega. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das heißt, du darfst dich vordrängeln. Schön, oder? Du darfst dich vordrängeln. Und zwar, wenn es darum geht, dass wir einander Anerkennung zollen. Dass wir miteinander respektvoll umgehen, wertschätzend umgehen. Da darfst du sagen, ich zuerst, lass mich wertschätzender und anerkennender und respektvoller umgehen als alle anderen. Ich möchte der Erste sein. An der Stelle geht das. Nochmal zu Römer 12, Vers 10. Merkt ihr, dass es in diesem Vers um viel mehr geht, als nur darum, dass wir nach dem Gottesdienst mit den Leuten, die wir mögen, noch einen Kaffee trinken. Das kann jeder. Das ist noch nicht Ehrerbietung vorangehen. Das ist noch nicht herzlich. Was dieser Vers eigentlich will, ist, dass wir rauskommen aus der Komfortzone. Raus aus deiner Clique. Raus aus dem Desinteresse. Und rein in Herzlichkeit und Wertschätzung. Das ist total aktiv. Und ich dachte mir, Gemeinde ist wie so eine Auffangstation. Weißt du, eine Auffangstation, da kommen diese halb verhungerten, vom Auto angefahrenen Viecher rein und werden wieder gesund gepflegt und dann kommen, also außen, da kommt was rein, was fast nicht mehr Tier ist und kommt als gesundes Tier hinten wieder raus. Das ist eine Auffangstation. Und Gemeinde ist wie eine Auffangstation. Da kommst du, liebes Krüppel, vom Leben angefahren, kommst rein und darfst in der Gemeinde Stück für Stück lernen, was es heißt zu lieben. Das ist eigentlich die Idee von Gemeinde. Es ist so, wie so, ich komme ja aus der Chemie, ja, wenn man dann so, man sprach davon, dass man gekocht hat, aber eigentlich hat man chemische Apparaturen aufgebaut und dann Experimente vollzogen. Da hat man dann so einen Kolben und da blubbert irgendwas drin. Gemeinde ist so ein Kolben, wo Liebe blubbert und wo jeder, der da reinfällt, Liebe lernen darf. Das ist die Idee. Wie könnte Wertschätzung aussehen? Ich habe euch ein paar Ideen mitgebracht. Wertschätzung könnte so aussehen. Lob und Anerkennung aussprechen. Ja, konkret benennen, was man am Verhalten oder an der Leistung des anderen schätzt. Hey, ich bewundere es, dass du, Bodo, heute so kurzfristig eingesprungen bist und die Kinderkirche übernommen hast. Versteht ihr? Ganz konkret Dinge sagen. Oder noch schöner, Dinge schreiben. Ich habe einen handschriftlichen Brief von einem jungen Mann zum Geburtstag bekommen. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Absolut irre. Das war so spannend. Ein handschriftlicher Brief. Ich fand das so wertschätzend, dass jemand sich hinsetzt und nicht einfach nur sagt, ChatGPT, ja, schreib mir mal was, sondern mit der Hand selber überlegt und sich dann 2 Seiten Text, um mir zu sagen, wie sehr er meinen Podcast mag und wie sehr er mein Internetauftritt mag und was ihm das hilft. Wahnsinn. Oder zuhören, ohne zu unterbrechen. Also Wertschätzung zeigt sich durch aktives Zuhören, indem ich den anderen einfach ausreden lasse, indem ich ihm volle Aufmerksamkeit schenke. Warum? Weil ich wissen will, was er zu sagen hat. Oder Wertschätzung zeigt sich dadurch, dass ich Hilfe anbiete, einfach praktisch unterstütze, da wo es bei ihm schwierig ist, mich mit meinen Möglichkeiten reinsetze. Oder Dankbarkeit finde ich auch klasse, sich bewusst bedanken, auch für kleine Gesten oder Dinge, die oft als selbstverständlich angesehen werden. Ich habe das in meiner Ehe gemerkt, wir sind in den letzten Jahren noch mal deutlich dankbarer geworden. Das fällt mir richtig auf und das tut uns noch mal richtig gut, das bindet uns aneinander. Oder ermutigende Worte, sich bewusst überlegen, was kann ich dem anderen sagen, dass der sich so richtig ermutigt fühlt, positives Feedback, dass der aus dem Gespräch rausgeht voller Selbstvertrauen und Motivation. Im Epheserbrief heißt es mal, dass wir einander Gnade geben sollen. Ja, jedes Wort soll davon geprägt sein, dass der andere sich begnadigt fühlt, dass er, hey, das war ein tolles Gespräch, das hat mir gut getan. Oder Gebet, wir können für Leute beten, wir können auf Leute zugehen und sagen, zeig mir bitte, sag mir, wofür kann ich beten für dich? Wie geht es dir? Versteht ihr, was das für ein tiefer Ausdruck von geistlicher Verbundenheit und von Wertschätzung ist, wenn ich sage, ich möchte dich in die Fürbitte nehmen? Und eigentlich kann man an der Fürbitte einiges ablesen. Ich würde so weit gehen und zu sagen, schau dir an, wie du für Geschwister betest und du weißt direkt, was sie dir wert sind. Es ist leider so. Die Qualität deiner Fürbitte zeigt mir die Qualität deiner Liebe für die Geschwister. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, weil du vielleicht noch am Anfang stehst, frag nach, geh auf die Leute zu. Sag, hey, ich würde gern für dich beten. Was kann ich beten? Sag's mir bitte. Und lasst uns in dem Zusammenhang, wir hatten das im Hauskreis jetzt letzten Dienstag, lasst uns wirklich aufhören, nach dem Gottesdienst irgendwelche belanglosen Gespräche zu führen. Lasst uns anfangen und ehrlich zu fragen, hey, für wen bist du gerade, um wen kämpfst du, was sind denn gerade deine Probleme, wofür können wir beten? Lasst uns die Zeit draußen auch damit verbringen, dass wir füreinander beten und dass wir nicht über drittklassige Trivialitäten reden. Das hat in der Gemeinde nichts verloren. Oder Förderung und Ermutigung. Den anderen in seinen Gaben fördern, ihn ermutigen, seine Talente entfalten und ihm Gelegenheit bieten, diese einzusetzen. Wisst ihr, was ich wirklich hasse? Und wenn ich sage hasse, meine ich auch ausnahmsweise mal hasse. Ich hasse es, wenn Geschwister einander entmutigen. Und wisst ihr, wo das richtig gefährlich wird? Es wird richtig gefährlich, wenn wir die Kleinen im Glauben durch Lieblosigkeit und Verachtung oder einfach nur durch Desinteresse und ein schlechtes Vorbild, wenn wir den Kleinen im Glauben zur Gefahr werden. Lasst uns bitte bloß nie vergessen, was Jesus sagt. Markus Kapitel 9, Vers 42. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Wehe dir, wenn deine Lieblosigkeit, wenn dein Mangel an Herzlichkeit oder deine Unbeherrschtheit, wenn das dazu führt, dass Kleine im Glauben, und Kleine im Glauben, das sind vor allem unsere Teenager und das sind die, die frisch zum Glauben gekommen sind oder vielleicht gerade so an der Schwelle stehen. Vorsicht, wenn die durch dich geistlichen Schaden nehmen, wenn das der Fall ist, dann bitte ich dich, verlass diese Gemeinde. Nimm dich raus und komm erst wieder, wenn du Buße getan und deine Lektionen gelernt hast. Ich bitte dich drum. Es ist für dich allergrößte Gefahr, an dieser Stelle zu denken, ja, das wird schon irgendwie. Nein, wird es nicht. Wir könnten das Thema separat behandeln. Dann würdest du merken, dass die Engel von denen direkt vor Gott stehen. Das ist ultra gefährlich. Die gefährlichsten Leute hier im Gottesdienstsaal, das sind all diese Teenager, die gerade so dabei sind, so mit Glauben ein bisschen zu experimentieren. Vor denen musst du echt Angst haben. Weil wenn du denen schadest, dann google bei Amazon Mühlstein, okay? So, die Frage ist aber, was kann ich tun, damit ich im Alter nicht komisch werde? Und die Antwort ist irgendwie, ich muss frühzeitig lernen, meine Geschwister zu lieben. Und das wird natürlich nicht einfach nur jetzt durch eine Predigt passieren, das ist hoffentlich klar. Vielleicht fangen wir mit dieser einen Frage erstmal an. Die erste Frage wäre, will ich den anderen überhaupt lieben? Will ich herzlich mit ihm umgehen? Will ich ihm dienen, ihn fördern, ihn höher achten als mich selbst? Und wenn ich da nicht Ja zu sagen kann, und sei echt ehrlich an der Stelle, dann tu Buße. Will ich das, ihn überhaupt auch nur kennenlernen? Denn damit fängt das Ganze ja an, dass ich den anderen kennenlernen will. Und ich darf mich fragen, ob andere, ich kann auch andere Leute fragen, ich kann mich fragen, kann andere Leute fragen, wie nimmst du mich wahr? Ich kann fragen, werde ich lieber? Denn das ist, was reifes geistliches Leben hervorbringt, Liebe. Und ich kann mir Stellen anschauen wie 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Da heißt es, ich habe euch das zusammengefasst, das ist so eine Auflistung. Ich kann das durchgehen. Ich kann mir die Frage stellen, ob ich in den letzten Jahren, ob ich geduldiger geworden bin, mehr einen Blick für die Bedürfnisse der Geschwister gewonnen habe. Ob ich weniger mit dem angebe, was ich habe. Ob ich weniger aufbrausend, weniger unfreundlich, weniger taktlos geworden bin. Ob ich leichter vergebe. Ob ich weniger ärgerlich und weniger nachtragend geworden bin, ob ich mich mehr an der Wahrheit freue, ob es mir leichter fällt, alles, wirklich alles im Blick auf jeden im Glauben zu erwarten. Das ist 1. Korinther 13, Vers 7, 4 bis 7. Ich darf mir diese Fragen stellen. Warum? Weil sie zu den wichtigsten Fragen in meinem Leben gehören. Also bevor du anfängst, dich mit anderen Themen zu beschäftigen, Bücher über Apologetik liest oder Predigtlehre, Endzeit, Seelsorge, was es da alles gibt, lass mich dir einen Tipp geben. Gott ist mehr daran interessiert, dass du Liebe lernst, als dass du Wissen anhäufst. Und ich bin hier vorne derjenige, dem das nicht leicht über die Lippen geht, okay? Es wäre mir andersrum viel lieber. Aber Gott ist mehr daran interessiert, dass du Liebe lernst, als dass du Wissen anhäufst. Bevor du dich in soziale Dienste, Gemeindemitarbeit oder Evangelisation stürzt, vergiss nicht, wir werden an der Liebe erkannt. Und solange du in der Liebe nicht weiterkommst, ist dein Dienst sinnlos und nutzlos. Und zwar egal, wie arg du dich da reinhängst, einfach nur nutzlos. Und mein Tipp ist, betrüge dich nicht selbst. Wisst ihr, ich mache diese Reihe ja für mich. Das ist euch schon klar, oder? Also ihr seid eigentlich nur Abfallprodukt. Ihr dürft das auch mit zuhören. Aber betrüge dich nicht selbst. Kennt ihr diesen Gedanken? Ich mache ja so viel, da müssen die Geschwister halt mit meinen Marotten klarkommen. Nein, müssen sie nicht. Oder der Gedanke, ich habe so viel in Gemeindebau und ins Predigen investiert, da wird Gott schon übersehen, wie lieblos ich mit Menschen umgehe. Nein, wird er nicht. Wisst ihr, es ist eher andersherum. Mein Mangel an Liebe disqualifiziert meinen Dienst. Mein Mangel an Liebe disqualifiziert meinen Dienst. Das wichtigste Gebot lautet Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und Johannes schreibt, dass niemand Gott lieben kann, der nicht seine Geschwister liebt. Ich lerne im Umgang mit den Geschwistern Gott zu lieben. Deswegen brauche ich ja auch Gemeinde. Deswegen klappt das auch nicht, als Solo-Christ irgendwie reif zu werden. Es kann nicht funktionieren. Du brauchst die Ecken und Kanten der Leute, die hier am Sonntag und unter der Woche in den Diensten und in den Hauskreisen. Du brauchst die Leute. Stellen wir uns am Ende die Frage, warum dann alte Christen häufig komisch, aber nicht lieb sind. Und ich habe da eine Vermutung. Ich kann noch nicht mehr sagen. Die geht so. Im Alter habe ich nicht mehr die Kraft, mich zu verstellen. Und dann, damit meine ich, man kann in jungen Jahren, wenn man Christ wird, man kann Liebe vorspielen. Man kann sich an die Erwartung der Gemeinde anpassen. Man kann einen auf lieber Christ machen. Und zwar nicht, weil man lieb ist, sondern weil man auf Liebe tut. Das ist dann wenig Wunsch nach Wachstum in puncto Liebe, da ist auch kein Leiden unter der eigenen Lieblosigkeit. Wisst ihr, man orientiert sich ein bisschen an den Ediths und den Edwins, macht es ihnen so ein bisschen nach und denkt, jetzt ist es gut. Und dann kommt das Alter. Und mit dem Alter kommt plötzlich die Kraftlosigkeit. Mir fehlt die Kraft, mich zu verstellen. Das Alter bringt, wenn man so will, den wahren Charakter ans Licht. Also das Alter bringt ein über Jahrzehnte hinweg aufgebautes Defizit an Liebeskompetenz ans Licht. Das Alter zeigt, wer ich wirklich bin. Und wenn ich das so sage, bekomme ich ein bisschen Bammel. Ich bekomme deshalb ein bisschen Angst, weil ich in mir drin immer noch, ich hatte das ja vorhin gesagt, diesen Zynismus spüre, einen Hang zum Richten und Verachten. Ich habe eine tief sitzende Lust, Eigenbrötler zu sein. Meine Ruhe vor euch allen zu haben. Und das sind natürlich echte Charakterdefizite, die irgendwas mit Liebe zu tun haben. Und im Moment kriegt das vielleicht noch keiner mit. Also keiner, außer vielleicht meiner Frau. Aber ich habe Angst, dass ich in 10 Jahren anders sein könnte. Ich habe Angst, dass wenn die Kraft nachlässt, dass ich dann vielleicht nicht schnell genug Liebe gelernt habe. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich muss hier nochmal nachlegen. Und ich sage euch, was ich tue. Ich weiß ja nicht, wie du dieses Thema für dich angehst. Ja, du weißt ja, dass es das wichtigste Gebot ist. Du weißt, dass wir daran erkannt werden. Das sind ja alles nur billigste Bibelverse, die jeder kennt. Aber ich habe Liebe lernen für mich jetzt so weiterentwickelt. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mir mal ein paar Fragen auf. Ein paar Fragen, die ich nehme und dann in meine Gebetszeit integriere. Ich habe sie auch hier ausgedruckt, ihr könnt sie dann auch bekommen von dem Moderator. Das sind Fragen, die mir helfen sollen, über mich nachzudenken. Aber nicht nur das. Es sind Fragen, die mich ins Gebet treiben und die mich für euch beten lassen. Also ich frage mich, wie es mir mit Liebe geht. Und während ich mich frage und Gott bitte, dass er mir zeigt, was ich vielleicht als nächsten kleinen Schritt gehen kann, fange ich an, für euch zu beten und zu sagen, und Herr, das, was ich mir für mich wünsche, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Einfach nur, damit wir alle miteinander Liebe lernen. Ich hatte gesagt, in puncto Liebe lernen wir nie aus. Und deshalb dürfen wir müssen wir ein Leben lang dazulernen. Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass wir es wirklich anpacken. Wir werden nicht einfach so, wenn wir älter werden, auch lieber. Wenn wir älter werden, werden wir einfach sonst komisch. Und komisch sein, das will doch keiner, oder? Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.